Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Nach einem Monat Rennpause meldet sich die Formel E zurück mit dem Rennen von Sanya. Alles zum Rennwochenende auf der Insel Hainan sowie unsere Tipps und das Grid Dummies Formel E Quiz gibt es in dieser Folge. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Damit ein Hallo und herzlich willkommen nochmal zur Folge 398. Es ist die Vorschaufolge zum Rennen aus Sanya und das ist ja ein Rennen, was lange Zeit pausiert hat und nun jetzt wieder zurück unter die Räder genommen wird der Formel E Weltmeisterschaft. Und das bespreche ich nicht alleine, ist wie immer Tobi Würz von eFormel.de. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
Das war jetzt schon eine längere Pause. Nicht nur für unseren Podcast, sondern auch für die Formel E. Aber ich sag mal so, das hat man so ein bisschen vielleicht auch genutzt, so ein bisschen als eine Art verkappte Sommerpause, oder nicht?
Ja, so ein bisschen kann man das so sehen. Auf der anderen Seite, hinter den Kulissen sind natürlich die Hersteller damit beschäftigt, ihre Autos für die kommende Saison, die Gen 4 Boliden, zu entwickeln. Und da kann ich sagen, da wurde nicht viel Urlaub gemacht, sondern da geht's tatsächlich mit großen Schritten voran. Wir hatten die Tage zum Beispiel einen Artikel über Oliver Rowland, der zum ersten Mal den Nissan-Entwicklungswagen gefahren ist und wissen auch, dass Porsche und Jaguar auch auf der Strecke gewesen sind. Mahindra soll jetzt auch demnächst loslegen. Die sind ja ein bisschen hinten dran, was die Entwicklung angeht. Von daher, ich glaube, den Teams wird nicht langweilig und den Fahrern ja auch nicht, Luca. Du hast es ja am Wochenende verfolgt. Es waren die 24 Stunden von Le Mans und da waren doch schon eine ganze Reihe von Piloten auch aus der Formel E im Einsatz.
Genau, nicht nur ehemalige, sondern auch aktive. Ich meine, mit Nyck de Vries haben wir auch jemanden, der das Rennen ja auch gewonnen hat in der Gesamtwertung dieses 24-Stunden-Rennens. Und wie du auch schon gesagt hast, so langweilig wird es dir nicht. Entweder sitzt ihr dann in der Formel E mit der Entwicklung mit dabei oder dann halt anderweitig mit ihren Rennprogrammen, die sie ja noch nebenbei haben. Also ich sag mal so, die rennfreie Zeit in Anführungszeichen, zumindest in der Formel E, hat man dann halt eben anderweitig genutzt. Wir nutzen, ich sage jetzt mal, die aktive Zeit wieder und schauen auf das, was so zwischen den Wochen passiert ist, nämlich das Ganze in unserem Newsüberblick.
Neue Strecke. Die Formel E wird ihre Vorsaison-Testfahrten für Saison 13 vom 16. bis 20. November diesen Jahres auf dem Circuito del Jarama in Madrid austragen.
Neue Studie. Die Formel E wurde zum fünften Mal in Folge als die nachhaltigste Rennserie der Welt ausgezeichnet.
Und neue Strafe. Wegen Überschreitung des Kostendeckels in der abgelaufenen Saison muss McLaren eine Geldstrafe von 400.000 Euro bezahlen.
Und darauf kommen wir direkt zu sprechen, nämlich zur Strafe gegen McLaren, damit unser heißestes Thema aus dem Paddock. Die FIA hat die bislang höchste Geldstrafe der Formel E-Geschichte ausgesprochen. Ganze 400.000 Euro muss das McLaren-Team bezahlen, weil es rund 4,5% mehr ausgegeben hat, als es in der abgelaufenen Saison durfte. Umgerechnet 642.000 Euro lag McLaren über dem Budgetdeckel, der für Saison 11 bei rund 14,1 Millionen Euro lag. Tobi, der Motorsport-Weltverband blickt ja immer ganz speziell auf dieses Thema Cost Cap und Budget-Obergrenze. Dass das McLaren jetzt passiert, gerade nachdem sie aus der Formel E ausgestiegen sind, also in der letzten Saison, ist ja schon etwas ungewöhnlich, gerade wenn man ein Rennprogramm ja auch beendet, ganz speziell auf Kosten achtet, denke ich zumindest.
Ja, zum einen das, aber zum anderen ist es natürlich so, der Ausstieg war nicht langerhand geplant, sondern man hat sich während der Saison dazu entschlossen, nicht in Saison 12 anzutreten. Und ich gehe fest davon aus, dass es einige Kosten zu diesem Zeitpunkt schon gab, die in Saison 12 angefallen wären, die dann allerdings direkt bezahlt werden mussten. Das hat die FIA allerdings auch positiv anerkannt. Die FIA hat gesagt, dass McLaren aktiv auf den Automobilweltverband zugegangen wäre und zugegeben hat, dass sie den Kostendeckel nicht einhalten konnten. Und daher gibt es nur in Anführungszeichen eine Strafe von 400.000 Euro. Wie gesagt, die Begründung, dass die Kostenüberschreitung in erster Linie auf die ordnungsgemäße Auflösung des Teams nach der Entscheidung, die Rennserie nach Saison 11 zu verlassen, zurückzuführen sei. Ob das stimmt, kann man natürlich mit den Informationen, die wir haben, nicht hundertprozentig beurteilen. Aber ich gehe davon aus, dass es schon miteinander zusammenhängt. Denn, muss ja sagen, auch aus sportlicher Sicht, McLaren war jetzt ja auch natürlich nicht das Überfliegerteam in seiner letzten Saison, sondern gutes Mittelfeld, sage ich mal. Und hat direkt zugegeben, dass man da den Verstoß begangen hat, konnte ihn auch gut begründen. Und ich glaube, das ist dann für die FIA das Entscheidende, dass das Team kooperativ gewesen ist und ja, man dann jetzt auf die Art und Weise noch eine Geldstrafe ausgesprochen hat, ist die insgesamt dritte Geldstrafe, die es wegen einer Kostendeckelüberschreitung in der Formel E gibt. In Saison 9 sind bereits Jaguar und Nissan bestraft worden. Die haben etwas geringere Geldstrafen bekommen, aber zusätzlich auch dann ein Fahrverbot in der ersten Testsession damals in Valencia bekommen. Das kann man jetzt gegen McLaren natürlich nicht aussprechen. Die sind nicht mehr dabei, ausgestiegen, aber hat eine Geldstrafe ausgesprochen. Ich glaube, damit ist das Thema Formel E für McLaren dann jetzt aber auch endgültig vorbei.
Vorbei ist an diesem Wochenende auch die lange Rennpause für die Formel E und man kehrt auch wieder zurück, nämlich das Ganze in Sanya, also die Sanya-Pause damit auch beendet. Schauen wir mal so ein bisschen auf das, was Sanya ausmacht, nämlich gilt wegen seines tropischen Klimas und auch wegen der langen Sandstrände und der zahlreichen Ferienanlagen als Art chinesisches Hawaii. Die Stadt mit rund 1 Million Einwohnern ist eines der wichtigsten Urlaubszentren des Landes. Palmen, Buchten und auch Luxushotels prägen das Bild gleich. Gleichzeitig wächst Sanya rasant und präsentiert sich zunehmend auch als internationale Veranstaltungsstadt, wie zum Beispiel auch für Rennen der Formel E, Tobi. Wo wird denn gefahren? Weil wenn man sich denkt, okay, zwischen Strand und den ganzen Urlaubszentren sowie auch der Luxushotels wird ja eine Strecke zu planen ja auch sehr interessant für manche, die dann dafür zuständig sind.
Ja, das auf jeden Fall. Gefahren wird in Haitang Bay. Das ist ein modernes Feriengebiet im Nordosten der Stadt. Wer die Formel E 2019 schon verfolgt hat, als man zum ersten Mal in Sanya gefahren ist, das ist genau dieselbe Umgebung, wo man auch damals gefahren ist. Die Strecke ist größtenteils sogar identisch. Damals waren überall noch riesengroße Baustellen, weil die ganzen großen Resorts da noch im Bau waren. Nur einzelne Hotels waren fertig. Unter anderem, ich glaube, Atlantis hieß das größte, das da direkt an der Rennstrecke gewesen ist. Ansonsten ist das eine etwas ungewöhnliche Kulisse für die Formel E. Ja, ein Urlaubsort, tropische Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit und dazu ein Stadtkurs in einer der bekanntesten Küstenregionen Chinas. Der Kurs selber leicht verändert im Vergleich zu 2019, 2,52 Kilometer lang, insgesamt 12 Kurven. Im Vergleich zu 2019 wurde die Strecke 284 Meter länger gemacht. Dabei ist hauptsächlich der Bereich in Kurve 1, 2, 3 anders gestaltet. Außerdem hat man den etwas schnelleren Fahrzeugen Tribut gezollt und die Zielkurve nicht mehr ganz so eng gemacht wie 2019. Und der Attack-Mode ist an derselben Stelle wie 2019. In Kurve 4 ist es dieses Mal, damals war es noch Kurve 3. Luca, jetzt haben wir schon so viel drüber gesprochen. 2019 wurde in Sanya gefahren am 23. März. Das ist schon eine Zeit lang her. Wie war es denn damals?
Ja, damals kann man ja wirklich sagen, damals erst das sechste Rennen mit den Gen 2 Boliden. Das wirkt fast schon wie ein Blick ins Mittelalter, zumindest in Formel-E-Sprache. Damals fuhren noch DST Cheetah, BMW iAndretti, Audi, HWR Racelab und Georg's Dragon mit. Also wirklich lange, lange Zeit her. Du hast gesagt, das Rennen damals Jean-Éric Vergne gewonnen und jetzt eben 2026 das siebtletzte Rennen mit den aktuellen Autos, also der Gen 3 Evo. Und diese Saison kommen wir noch mit Doubleheadern einher, nämlich in Shanghai, Tokio und London. Also in gewisser Weise ist Sanya ein typisches Singleheader-Wochenende, was wir an diesem Wochenende bestreiten. Also wieder das übliche Format mit zwei Trainings und dazu die Qualifikation und zweimal Attack-Mode, aber ohne Pit-Boost. 37 Runden werden an diesem Wochenende gefahren. Du kannst uns aber erklären, um nochmal explizit auf die Strecke einzugehen, wo man denn am besten überholen kann. Jetzt denken sich viele, wenn man eine ähnliche Streckenkombination fährt, wie man das schon zur Gen 2 gefahren hat, dann müsste das Überholen gerade jetzt dann doch noch deutlich schwieriger sein mit der hohen Geschwindigkeit.
Ja, davon ist auszugehen. Also der Bereich, der neu gestaltet wurde, Kurve 1, 2, 3, 4. Ich glaube, da werden wir relativ wenig Überholmanöver sehen. Das ist ein sehr technischer Abschnitt. Die besten Überholchancen oder eigentlich sogar die einzigen gibt es meiner Meinung nach auf den beiden langen Geraden. Das ist einmal vor Kurve 9 und vor Kurve 10. Da wird eine lange, leicht gebogene Straße lang gefahren. Da gibt es eine 180-Grad-Haarnadel und es geht wieder zurück. Möglicherweise kann aber auch vor der neu gestalteten Kurve 12, also der Zielkurve, überholt werden. Eine Besonderheit in Sanya ist, dass Start und Ziel nicht an derselben Stelle sind. Gestartet wird vor Kurve 10, also hinter der Haarnadel auf der langen Geraden. Und die Boxengasse befindet sich dann im engeren Infield-Bereich, sag ich mal, der Strecke. Daher da auch dann die Ziellinie. Luca, lass uns mal einen Blick aufs Wetter werfen. Wird es heiß in Sanya?
Also ich sag mal so, wer 32 Grad als heiß betitelt, ja, also ich würde sagen, es wird heiß auf jeden Fall. Also für den Renntag werden, wie ich schon gesagt habe, 32 Grad erwartet. Heißt das Thema Kühlung ein sehr großes, auch das Thema Regenrisiko, obwohl wir am Meer sind und das können wir von Küsten oder Meerregionen ja auch, da kann das Wetter mal schnell umschlagen. Zumindest sagt der Wetterfrosch wenig Regenrisiko für das tropische Sanya heraus. Deswegen, ich habe schon gesagt, Kühlung nicht nur der Autos, sondern auch für die Fahrer an diesem Wochenende sehr, sehr entscheidend. Entscheidend ist auch, was die WM betrifft. Da haben wir jetzt ja lange Zeit, wie gesagt, Pause gehabt. Deswegen, Tobi, kannst du noch mal gerne auf die Gesamtwertung schauen, wer denn als Tabellenführer und als aktueller WM-Führer in den Süden Chinas reist.
Wir haben noch 7 Rennen, also langsam wird's spannend im WM-Kampf, sage ich mal. Bei den Fahrern liegt Mitch Evans auf Platz 1, 128 Zerlader gesammelt, gefolgt von Oliver Rowland mit 109, Edu Mortara mit 103 und Pascal Wehrlein mit 101 Punkten. Da ist also das Ganze noch relativ eng, da kann sich am Wochenende auch viel tun. In der Teamwertung reist Jaguar mit 208 Zählern als WM-Führender nach Sanya. Dahinter liegen Porsche mit 184 und Mahindra mit 146 Punkten. In der Herstellerwertung führt hingegen Porsche. 281 Punkte haben die vor Jaguar mit 269. Mahindra mit 143 Punkten ist schon eine ganze Ecke zurück. Luca, dann lass uns doch mal die Favoritenfrage stellen. Wer gewinnt denn in Sanya?
Ich habe mich hier mal für Nick Cassidy entschieden. Tatsächlich denke, dass man dort gute Karten haben wird, um dort in China brillieren zu können. Gerade Nick Cassidy vielleicht ja auch bei solchen Strecken nochmal speziell stark. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass er dort nochmal aufblühen kann und aufblühen wird. Deswegen mein Tipp für ihn. Könnte er dann auch nochmal wichtige Schritte in Richtung WM-Punkte machen mit einem Sieg. Und dein Favorit in Sanya, Tobi?
Ja, auch der könnte mit einem Sieg wieder rankommen an die Spitze, nachdem er jetzt mal wieder ein bisschen an Boden verloren hat. Antonio Felix da Costa im Jaguar. Der Rennsieger von Madrid, denke ich, wird auch in Sanya gute Chancen haben. Und mit einem Sieg wäre er auch bei mehr als 100 Punkten und damit wäre er wieder dran an den Spitzenreitern. Und wir können uns auf sehr, sehr spannende 6 Rennen freuen, die im Anschluss noch gefahren werden. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, seid anderer Meinung? Dann könnt ihr uns das gerne zeigen. In unserem Tippspiel unter www.kicktipp.de/formel-e könnt ihr teilnehmen, eure Tipps abgeben und wenn ihr besonders gut abschneidet, werdet ihr auch hier im E-Pod erwähnt.
Ich habe es schon erwähnt mit dem Blick auf den Zeitplan und den besprechen wir jetzt unter anderem. Es ist ein klassisches Formel-E-Format, also kein Doubleheader, also gibt's nur 2 freie Trainings, das Qualifying und das Rennen. Und du, Tobi, hast die Zeiten für uns. Wann wird denn in Sanya gefahren?
Wie so üblich, Asienrennen sind hier in unseren Breitengraden was für Frühaufsteher. Das erste Freitraining geht noch einigermaßen. Das ist am Freitag um 10.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Aber am Samstagmorgen das zweite Freitraining, das ist schon echt früh, 2.30 Uhr. Und Qualifying mit anschließender Duellphase haben wir dann um 4.40 Uhr. Und das Rennen über 37 Runden, zweimal Attack Mode, kein Pit Boost, startet am Samstag um 9.05 Uhr deutscher bzw. mitteleuropäischer Zeit. Luca, wo kann man die Formel E denn verfolgen?
Die Formel-E-Rennen in Deutschland werden gezeigt von DF1. Sie übertragen nämlich das Qualifying und das Rennen live im TV. Auch zusätzlich gibt es für euch die Möglichkeit, das Ganze live zu sehen, nämlich bei df1.de im Stream. Die freien Trainings zeigt eformel.de im Stream, also da müsst ihr euch nicht umgewöhnen. In Österreich laufen die Rennen der Formel E in diesem Jahr weiterhin bei Krone TV, in der Schweiz bei Blue Sport. Außerdem zeigt europaweit der Pay-TV-Sender Eurosport 2 sowie die Streaming-Plattform Discovery Plus und HBO Max die Formel E auch an diesem Wochenende wieder live. Außerdem gibt es natürlich wieder jede Session im Formel E Live-Ticker auf eformel.de. Und im Teleskop blickt Tobi heute mal ganz speziell auf die Nachhaltigkeit.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Die Nachhaltigkeit befindet sich im Fokus des Teleskops, genauer gesagt der Sustainable Championship Index, von dem kürzlich die 5. Ausgabe erschienen ist. Dieser vergleicht rund 100 Rennserien weltweit auf ihre Nachhaltigkeit und vergibt in verschiedenen Kategorien Punkte. Der klare Gewinner hierbei? Die Formel E mit 97 von 100 möglichen Punkten. Hinter der Formel E belegen die Formel 1 sowie die MotoGP die Plätze 2 und 3. Die Extreme E bzw. Extreme H wurde Vierter. Nachhaltigkeit ist dabei natürlich mehr als einfach nur emissionsfreie Rennen zu fahren und die Formel E wird hier für ihre Bemühungen in den letzten Jahren belohnt. Eine verbesserte Logistikplanung einschließlich der Seetransporte mit Biokraftstoff, eines neuen strategisch günstig gelegenen Betriebszentrums in Valencia und des verstärkten Einsatz von nachhaltigem Flugkraftstoff trug zur Senkung der transportbedingten Emissionen bei. Die Rennen wurden zudem geografisch gebündelt, um Transportwege und CO2-Ausstoß zu reduzieren, heißt es dort. Hat die Formel E in diesem Bereich überhaupt von anderen Rennserien irgendwas zu befürchten, Luca? Nummer 1 bei der Nachhaltigkeit ist sie ja eigentlich schon immer.
Das stimmt, aber befürchten, glaube ich, hat sie lange Zeit nichts. Also wenn sie das weiter so einhalten, und ich denke mal, das ist das Ziel der Formel E, jetzt zum Beispiel im diesjährigen Kalender ja auch wieder zu sehen, dass man ja wieder einen asiatischen Block eingebaut hat. Deswegen macht man das ja auch sehr, sehr gut. Wie gesagt, Logistik ja auch ein großes Thema. Du hast es angesprochen, dass man das ja alles logistisch schlau löst, um das halt eben kostengünstig und natürlich auch umwelttechnisch sauber zu machen. Und das Thema Transport, gerade bei Rennserien, Großes, das hat man nie so, finde ich, im Kopf. Da ist das, was die Autos, ich sag's mal, auf der Strecke verbrauchen oder an CO2 verursachen, noch ein minimalster Anteil. Und das ist das, was hier auch ausgemacht wird. Klar hat man weniger Rennen als die Formel 1 oder auch als die MotoGP, aber dennoch macht man das ja dementsprechend nachhaltig und versucht es ja weiterhin. Da ist man ja zumindest Pionier im Motorsport, die Formel E mit zumindest wenig Emissionen durchzukommen. Gegen viele Punkte möchte man machen, und da sind wir im Grid Dummies Formel E Quiz. 3 Fragen, 3 Punkte sind möglich. Und die erste Frage darf natürlich wieder der All-Time-Champion nennen, nämlich Tobi Wirtz.
Okay, Luca, meine Fragen beziehen sich natürlich auf Sanya, insbesondere auf das Rennen, das 2019 auf dem Kurs schon stattgefunden hat. Kannst du mir denn sagen, wie viele Fahrer, die am kommenden Wochenende als Stammfahrer mit dabei sind, auch 2019 schon in Sanya Rennen gefahren sind?
Also ich kann ja schon mal welche nennen. Roland, Vern, Da Costa, Poemi, Di Grassi, auch Wehrlein war da schon dabei, auch Mortara war da schon dabei. Jetzt nicht ganz verzerrt, da sind wir schon bei 7. Ich sag mal, 8 waren dabei.
7 hast du aufgezählt. Mitch Evans hat gefehlt. Der ist Nummer 8. Und das ist die richtige Antwort. 1:0 für dich.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Sehr gut. Also darf ich mal ein 1:0 aufschreiben. Dann schaue ich so ein bisschen in dieser Folge auf die bisherige Saison, zumindest von Mitch Evans, zurück mit dieser Frage. Nämlich, wie viele Rennen in dieser Saison hat Mitch Evans hintereinander in den Punkten verbracht?
Also die ersten beiden Rennen hat er nicht gepunktet und danach ist er jedes Rennen in die Punkte gefahren. Jetzt muss ich überlegen, wie viele Rennen hatten wir denn jetzt? 7 sind es noch. Sao Paulo, Mexiko, Miami, dann die Doubleheader in Jeddah sind 5. Madrid ist Nummer 6, Doubleheader in Berlin, Doubleheader Monaco müssten 10 sein. Ja, ich glaube 17 Rennen sind es auch. Insgesamt ursprünglich geplant waren 18. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Antwort lautet auch 8.
Absolut korrekt. 8 Rennen und das war nämlich die Fangfrage dabei hintereinander. Klar hat es sie auch hintereinander bestritten, aber es waren auch dementsprechend 8. Deswegen deine Antwort auch absolut korrekt. Damit steht es 1-2.
Okay, kommen wir zu meiner zweiten Frage, Luca. Jetzt haben wir eben schon die Fahrer gehabt, die immer noch mit dabei sind, nachdem sie 2019 in Sanya gefahren sind. Kannst du mir denn auch die Frage beantworten, wer in Sanya 2019 sein jeweils letztes Formel-E-Rennen gefahren ist? Es waren zwei Fahrer, das kann ich dir sagen, die in Sanya 2019 zum letzten Mal ein Rennen in der Elektrorennserie bestritten haben.
Ein Name sticht mir in dieser Saison immer irgendwie durch. Das ist irgendwie José María López. Deswegen sage ich jetzt einfach José María López. Das glaube ich zwar nicht, aber ich sage, der hat sein letztes Rennen da gefahren.
Und der zweite?
Der zweite ist, glaube ich, komplett bescheuert, weil die beide in einem Team gefahren sein müssten, nämlich Felipe Nasr.
Also, zwei Fahrer, beides Südamerikaner, die in Sanya 2019 ihr letztes Rennen bestritten haben. Felipe Nasr für Georg Straeggen. Der wurde im Rennen danach durch Max Günther ersetzt. Die Antwort war richtig. Der zweite Fahrer war für Jaguar unterwegs. Und zwar ist es der Meister von Saison 1 gewesen, Nelson Piquet Junior. Auch der fuhr in Sanya sein letztes Rennen und wurde anschließend durch Alex Lynn ersetzt. Luca, einer von zwei war richtig, deshalb einen halben Punkt für dich.
Gut, dann schreibe ich mir das mal auf. Ich sag mal so, es wäre auch sehr kurios gewesen, hätte man gleich zwei Piloten aus seinem Team rausgeschmissen. Deswegen. Aber wie du schon gesagt hast, ist Südamerikaner, dann ist mir auch wieder direkt Nelson Piquet Junior eingefallen. Das war doch sehr kurios, den Meister quasi dann auch dann rauszuschmeißen.
Den hätte ich ja jetzt eigentlich vermutet, dass du den weißt. Daher war ich ein bisschen überrascht, dass du Nasr nennen konntest, aber nicht Piquet.
Damit steht es 1,5. Zu 1, aber du kannst natürlich nachlegen, nämlich mit dieser Frage. Ich habe auch eine Frage zu Sanya, vielleicht ungewöhnliche, nämlich wie viele Regentage hat Sanya, also Regentage im Juni besser gesagt. Ist eine Schätzfrage, du kannst dich um 2 Regentage verschätzen, sowohl plus minus.
Ach du liebe Güte, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Also das ist ja eine tropische Insel, da regnet es dann, weil es direkt am Meer ist, schon mal häufiger. Red mich hier im Kopf und Kragen, ich habe keine Ahnung, ich sage mal 8.
Selbst wenn ich jetzt gnädig gewesen wäre und hätte gesagt 5, wärst du noch weit weg gewesen. 14 Regentage hat man im Monat Juni. Damit ist es neben dem August und September die regenreichste Zeit, also die drittregenreichste Zeit, besser gesagt der Juni. August und September haben da immer noch mal mehr zu bieten. 14 Tage sind es, 111 hat man ungefähr im Durchschnitt pro Jahr und das eben bei einer Durchschnittstemperatur am Tag von 32,5 Grad. Also kann ich dir leider keinen Punkt dafür geben, aber war auch, to be fair, eine sehr schwierige Frage. Es steht weiterhin 1,5:1.
Okay, Luca, dann meine letzte Frage für dich. Jetzt kannst du den Sack zumachen. Wir hatten ganz oft das Thema Konsistenz im Zusammenhang mit Strafen in der Formel E. Das Thema ist nicht neu. Nach dem Sanya E-Prix 2019 war das nämlich schon mal ganz großes Thema. Damals waren die ganzen Fahrer nämlich noch selber bei Twitter aktiv. Und da hat sich ein gewisser Lucas Di Grassi über einen seiner Kollegen echauffiert. Er hat dabei jedoch den Namen des Kollegen falsch geschrieben, was zu einem witzigen Disput führte, den Oliver Rowland mit einem Popcorn-GIF kommentierte. Wer war denn der Fahrer, dessen Name damals falsch geschrieben wurde?
Boah, das ist wirklich eine sehr fiese Frage. Ich könnte jetzt alles sagen, ich könnte mich dabei blamieren. Heilige. Das habe ich auf jeden Fall noch im Kopf. Er ist ja auf jeden Fall rausgeflogen. Aufgrund eines Unfalls, sagen wir mal so. War es sogar, meine ich, in der letzten Phase des Rennens oder so gut zum Ende. Oh Gott, ich glaube, ich weiß sogar wen. Die Kollision war auf jeden Fall mit einem der Virgin. Also müsste es Robin Freins gewesen sein. Ich meine, sein Name, wenn man schnell auf der Tastatur unterwegs ist, kann man auch mal schnell vielleicht vertippen. Deswegen tippe ich einfach mal auf Robin Freins.
Okay. Es ging um eine Kollision kurz vor Schluss. Sebastian Buemi fuhr Robin Freins ins Heck in der Bremszone und Freins traf im Anschluss Lucas Di Grassi, dessen Auto dabei so stark beschädigt wurde, dass er ausfiel. Lucas Di Grassi hatte sich auf Twitter darüber beklagt, dass einer der beteiligten Fahrer in der Bremszone sich bewegt hatte und den Namen dabei falsch geschrieben und die Antwort ist richtig, es war Robin Freins.
Oh mein Gott, wahnsinnig. Da geht jetzt hier ein Stern für mich auf. Also 2,5 Punkte zu 1. Also du kannst mich nicht mehr einholen. Ich freue mich mega, dass ich diese Frage beantwortet habe, aber du kannst wieder rankommen, nämlich mit meiner Frage. Robin Freins ist hier nicht beteiligt, aber auch jemand, der möglicherweise schon damals mitgefahren ist, nämlich wer hat bisher in dieser Saison die meisten schnellsten Runden gefahren?
Die meisten schnellsten Runden gefahren oder die meisten Punkte für die schnellsten Runden bekommen?
Ich formuliere es nochmal anders. Wer hat die meisten Punkte für die schnellsten Runden bekommen?
In Monaco war es Oliver Rowland, der am schnellsten war. Und ich meine, der wäre auch schon in Sao Paulo schnellster gewesen. Gibt es noch einen anderen Fahrer, der mehr als eine schnellste Rennrunde hat? Jake Dennis? Dennis oder Rowland? Einer von beiden. Ich glaube, Dennis war in Mexiko der schnellsten Runde. Das weiß ich natürlich nicht, wie es in Jeddah war. Das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Der erste Gedanke ist richtig, Oliver Rowland.
Der erste Gedanke ist immer richtig. Oliver Rowland ist auch korrekt. Er hat nämlich 3 Punkte für die schnellsten Runden eingefahren in Brasilien, im zweiten Rennen von Berlin und im zweiten Rennen von Monaco. Damit gibt es auch wieder hier den Punkt, aber ein halber Punkt trennt uns. Und dann gewinne ich, glaube ich mal, wenn überhaupt das erste Mal oder zumindest das erste Mal seit langem mal wieder ein Grid-Dummies Formel E-Quiz. Also Glückwunsch an mich selber. Dennoch stark, also ich meine, mit den Regentagen, Tobi, hätte ich auch nicht mitbiegen können. Deswegen schon, also 14 Tage im Juni sind schon sehr, sehr viel.
Glückwunsch auf jeden Fall. 2,5 Punkte ist schon eine Leistung. Hast du dir auf jeden Fall verdient.
Ihr könnt euch informieren weiterhin, nämlich das Ganze bei eformel.de und auch auf Social Media. Das macht ihr, wenn ihr die Kanäle finden wollt oder dann den besten Überblick haben möchtet bei eformel.de. An der Seite gibt's den Abschnitt Social Media und dort könnt ihr reinfolgen, genauso auch wie auf eformel.de im Bereich Podcast, diesen Podcast ausfindig zu machen, dort euch die Feeds zu holen, die ihr braucht, Apple Podcast, Spotify oder RSS-Feed, da wo ihr am besten und am liebsten Podcast hört. Und wenn ihr da auch noch eine Bewertung da lässt mit 5 Sternen, dann freut uns das natürlich auch, dass euch dieser Podcast so sehr gefällt. Uns gefällt, dass wieder Rennwochenende ist, Tobi. Endlich ist diese lange Rennpause zu Ende und wir freuen uns auf Sanya. Ich meine, zeittechnisch wird es sehr herausfordernd, aber ich glaube, für die Leute, die so halbwegs die Fußball-Weltmeisterschaft auch in der Nacht verfolgen, wird das Rennen Klacks.
Ja, das Rennen vielleicht nicht, aber freies Training und Qualifying sollten, glaube ich, da für die Leute, die sowieso wach bleiben, um die Fußball-Weltmeisterschaft zu verfolgen, definitiv drin sein. Ja, 9 Uhr dann das Rennen schon wieder, oh, das wird dann eine verdammt kurze Nacht, aber ich habe einfach mal die Hoffnung, dass genügend Leute sich dann auch den Wecker stellen, um den Rennstart nicht zu verpassen.
Das macht die wahren Formel-E-Fans aus. Und wenn nicht, gibt's ja zum Glück auch die Real-Life-Funktion bei DF1 oder auch da, wo ihr die Formel-E verfolgt. Also von daher, das lohnt sich auf jeden Fall, selbst für die nicht früh Aufstehenden, dann auch nochmal das Rennen nachzugucken. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich freue mich sehr auf Sanya. Wird wahrscheinlich auch im Fernsehen sehr schön anzusehen. Ich meine, es war auch damals bei der Premiere, obwohl es dann auch eine halbe Baustelle war, sehr, sehr schön anzuschauen. Danke, Tobi, für deine Zeit und für deine Expertise wieder in dieser Vorschaufolge.
Gerne.
Und wir melden uns dann nächste Woche wieder, dann mit der Analyse und mit allem, was so drumherum passiert ist vom Rennen von Sanya. Bis dann, habt eine schöne Zeit.
Ciao.